Ja, herzlich willkommen zum Charity-Podcast zur 22. Ausgabe. Mein Name ist Axel Steyer. Heute machen wir eine kleine Nachgehakt-Sendung. Wir hatten im April darüber berichtet, dass das Tundenhaus in Gefahr ist. Und da gibt es Neuigkeiten. Und deswegen bin ich wieder mit Falk verbunden. Und der wird uns jetzt Näheres dazu erzählen.
Hallo Falk.
Ja, hallo. Hi aus Berlin.
Es gibt gute Nachrichten. Erzähl mal.
Ja, wir haben nach 3 Monaten Kampagne Rettet das Tundenhaus, Save the Tundenhaus, die Politik dazu bewegen können, das Vorkaufsrecht für das Objekt Tundenhaus, in dem gewohnt und gelebt und gefeiert und vieles andere gemacht wird, dass dieses Vorkaufsrecht angewendet wird. Und dazu, das war ganz spannend bis zum Schluss, also bis die Frist abgelaufen ist, vorgestern bis Mitternacht, hätte der neue Eigentümer auch noch eine Abwendungsvereinbarung unterzeichnen können. Da hätte er zusagen müssen, dass er keine Luxussanierung vornimmt, keine Staffelmieten, keine Eigentumswohnung, das Haus natürlich auch nicht abreißt. Und das hat er zum Glück nicht gemacht. Und dadurch konnte die Stadt dann eben das Vorkaufsrecht für das Haus anwenden. Ja.
Ja, das ist im letzten Moment geschehen. Richtig, ne? Das war also sozusagen allerhöchste Eisenbahn.
Richtig spannend. Richtig spannend. Heißt aber auch, dass diese 3 Monate, dass wir die auch gebraucht haben, um diese Kampagne zu machen. Dass da lange lagen dann zum Teil auch die Nerven blank. Das sind ja dann, da geht es um Existenz, da wohnen Leute in dem Haus, die ihr Zuhause verlieren würden. Da steckt ganz viel Arbeit drin. Das heißt auch, dass da ganz viele verschiedene Menschen und Kräfte zusammen wirken mussten, um das sozusagen klarzukriegen, also um dieses komplexe Problem, wie sichert man ein Hausprojekt im Jahre 2024, dass das eben, dass es ein komplexer Vorgang war und man kann das auch so bewerten, das ist natürlich eine total gute Nachricht und alle freuen sich und sind happy und auch ganz viele Leute schreiben sich das sozusagen auch auf ihre Fahnen, also auch zum Teil auch zu Recht, also gab es viel Unterstützung aus der Lokalpolitik, aus dem Stadtbezirk, dann hat sogar im Senat Schwarz-Rot sich dazu bekannt, also das Tundenhaus als Objekt ist schon auch eine Institution der Vielfalt, an dem man so in der Form gar nicht vorbeikommt in Berlin. Und nicht nur lokal, sondern auch international. Mhm. Aber es mussten eben, so sind die Verhältnisse heute, sehr viele Strippen gezogen werden, um dieses kleine Häuschen dort vom Mietmarkt zu nehmen und in eine gemeinnützige Eigentümerschaft zu übergeben. Und das kann man auch bewerten. Das ist natürlich erfreulich, aber gleichzeitig kann man auch sagen, man sieht an dem Einzelfall Tundenhaus auch, wie falsch eigentlich in der Wohnpolitik alles läuft, sozusagen. Ne? Also es ist jetzt ein Objekt und viele andere müssen da eigentlich noch folgen. Und das Tundenhaus ist sowas wie ein Leuchtturm für eine wohnpolitische Diskussion, in der noch viele andere Häuser auch dem Markt entzogen werden müssen. Und das muss eigentlich die Politik jetzt sich auf den Zettel schreiben und das machen.
Ja, wie ist denn das jetzt? Wer hat denn das ganze Geld aufgebracht? Das war ja doch eine Summe. Wir hatten am 14. April die Folge 17 mit Jill damals zusammen über das Tundenhaus gebracht. Jetzt kam da plötzlich, wo kommt das Geld plötzlich her?
Also es ist erstmal so, dass die Stadt das nur zurückkaufen kann, wenn eben der Eigentümer von seinem, wenn der eben zurücktritt von diesen Auflagen und dass es dann einen gemeinnützigen Träger braucht, der die Eigentümerschaft übernimmt. Das kann zum einen, hätte das sein können, eine stadteigene Wohnungsbaugesellschaft, die eben auch keinen Profit machen darf. In unserem Fall für das Tundenhaus haben wir eine Stiftung gefunden, die schon viele, also über 100 Objekte genau auf diese Weise dem Mietmarkt entzogen hat. Das ist die Stiftung Edith Merion aus der Schweiz. Hat aber auch viele Objekte in im deutschen Raum, also in Deutschland, besitzt die sozusagen. Und oft sind das so kulturelle Orte verbunden mit Wohnen. Und die hat jetzt die Eigentümerschaft übernommen oder bekommt das jetzt von der Stadt. Und es wird aber auch dann von einer anderen Wohnbau, Selbstbau EG heißt das, also eine gemeinnützige Genossenschaft der Stadt als Erdbaurechtsnehmer übernommen und wird instand gesetzt für eben diese Stiftung. Und dafür muss ein Eigenanteil von den Bewohnerinnen und von den Nutzerinnen des Hauses, das sind ja nicht nur Bewohner, das sind ja auch Projekte und auch Dinge, die da passieren, zusammen aufgebracht werden. Und dafür gab es jetzt, es gab so Spendenaufrufe. Es gab aber eigentlich nicht so eine richtige Crowdfunding-Kampagne, weil eben genau diese Eigentümerschaft noch gar nicht klar war und man gar nicht irgendwie so sagt, geht es ja dann auch um Steuern und so weiter. Da haben aber viele Leute auch gespendet. Also das waren so PayPal-Links, QR-Codes, aber auch vor Ort einfach haben viele Leute sich auch bekannt zu dem Haus. Und dafür bedanken wir uns als Tuntenhaus auch, dass uns da so viele Leute unterstützt haben, auch mit kleineren oder größeren Beträgen so die Veranstaltung gemacht haben, Geld gesammelt haben, irgendwo eine Lesung gemacht oder T-Shirts für uns verkauft, irgendwo einen Stand gemacht. Und dieses Geld fließt jetzt genau in diese notwendige Sanierung des Hauses. Da ist ja auch einfach ein Investitionsstau von vielen, vielen Jahren. Also seit der Wende über 30 Jahre ist da im Haus praktisch nichts passiert. Also so Notbehelfsreparaturen sind da gemacht worden. Und da braucht es eigentlich auch noch mehr Geld. Das ist aber also erstmal jetzt der Moment, sich darüber zu freuen, dass das Haus in unsere Hände gekommen ist. Und wie das jetzt genau im Einzelnen weitergeht, müssen jetzt auch einfach die verschiedenen Akteure da noch sich abstimmen. Und also da bin ich eigentlich guter Dinge, dass die Bewohnerin, also ich selber wohne nicht im Haus, dass die da ein gutes Verhältnis zu der neuen Eigentümerin, zu eben dieser Stiftung aufbauen. Das sieht eigentlich ganz gut aus.
Ja, wenn es schon 100 Objekte gibt mit der Stiftung, dann klingt das ja erstmal ganz hoffnungsvoll. Ihr wart auch in Bayern, beziehungsweise die Bewohnerinnen und UnterstützerInnen waren auch in Bayern bei der Firma, die wohl das Haus besitzt, habe ich mitbekommen. Wie war das denn da? Warst du da mit?
Ja, da sind wir einfach mit einem Reisebus losgefahren in ein bayerisches Dorf in der Nähe von Regensburg, Landshut, ein Dorf mit 3000 Einwohnerinnen. Da sind wir angekommen und schon in Empfang genommen worden von so ein paar Lokalen, also Leuten vom Wagenplatz, ein paar queere Leute, die also gemeinschaftlich wohnen, aber auch von einer ganzen Reihe von Dorfbewohnerinnen, die ganz neugierig waren und da standen am Bahnhof und geguckt haben. Wir haben das eigentlich gemacht, um auf unkonventionelle Weise auch aufmerksam zu machen auf das Problem, dort, wo der neue Eigentümer und seine Familie wohnen und auch ihr Büro haben. Also wir sind da jetzt nicht direkt zu dem Wohnhaus gezogen, aber haben einen Umzug gemacht im Dorf. Und es sind auch Dorfbewohnerinnen mitgelaufen und waren interessiert und haben uns auch ausgefragt. Und ich muss sagen, persönlich für mich war das einer der Highlights dieser Kampagne. Es war so toll, einfach mit guter Musik und in Drag eine kleine Demo in Bayern zu machen, in einem Dorf. Und dort eben nicht nur auf Ablehnung zu stoßen, die gab es zum Teil schon auch so ein bisschen, konnte man sehen, dass dann die Leute so komisch mit dem Kopf geschüttelt haben. Aber die allermeisten Leute haben uns da froh begrüßt. Und ich habe da auch so Sachen gehört wie, ey, also ich laufe bei euch mit, weil mein Sohn ist auch queer und der studiert und der ist zwar nicht hier, aber der hat mir Bescheid gesagt und ich mache das für den. Oder eine andere Frau hat gesagt, bei uns werden AfD-Stimmen einfach immer zahlreicher und da habe ich keinen Bock drauf. keinen Bock drauf. Deswegen unterstütze ich euch und mir ist das ein Bedürfnis, hier bei euch mitzulaufen. Da haben einfach wohnpolitische Themen in Berlin und in Bayern gar nicht so viel Unterschiede. Also die Leute müssen wohnen und die Themen sind eigentlich die gleichen. Und dass wir dann da ein bisschen bunt sind und aus der Hauptstadt kommen und Queries und laut und lustig, das macht dann eigentlich eher noch so Pluspunkte. Das hat mich wirklich auch, das hat mich wirklich gerührt. Und das war auch, glaube ich, einfach ein sehr guter Move in dieser Kampagne, diese Demo da in Bayern zu machen. Das hat natürlich auch immer, es geht immer um Bilder und Social Media und um Presse. Und die wussten auch schon, als wir kamen, dass die wussten das aus dem Radio, die wussten das aus dem Fernsehen, aus der Zeitung. Und da haben wir einfach richtig gute Bilder auch produziert. Das ist eben für so eine Kampagne auch total wichtig.
Hm. Hat der Hausbesitzer sich mal bei euch irgendwie gemeldet oder hat er ein Gespräch gesucht oder so?
Ja, also der ist, im Detail weiß ich das nicht, ist halt Rechtsanwalt, der in der Nachwendezeit in Berlin, in Ostdeutschland oder in Berlin für den symbolischen Euro von der Treuhand Objekte, also vor allem Grundstücke oder alte, weiß ich nicht, DDR-Fabriken und damit eigentlich vor allem den Grund erworben. Also man könnte auch sagen, geschenkt bekommen, aber also offiziell dann eben doch gekauft für den Euro und damit also einfach ein bisschen Geld gemacht. Für mir war das wirklich auch so ein Aha-Moment auf dieser Demo in Bayern, dass ich gedacht habe, okay, also dieser Prozess der Umwandlung dieses Eigentums, das sozusagen Erfolgseigentum war. Also ich bin in der DDR aufgewachsen und habe das an der Wende alles natürlich bewusst mitbekommen. Dieser Prozess ist eigentlich immer noch nicht abgeschlossen. Also das Haus, das Tuntenhaus, war natürlich schon im Besitz eines Eigentümers und ist jetzt in einen anderen Besitz gegangen. Aber sozusagen die Verwertung, also da jetzt auch Profit rauszuschlagen, das ist eigentlich immer noch nach über 30 Jahren ein Prozess, der im Gange ist. Und dass da jemand dann auch mit dem Geld, das er in den Wende-Wildwest-Zeiten gemacht hat, sozusagen so ein Haus auch nochmal kaufen kann. Egal, ob das jetzt sozusagen ein guter und netter oder ein Miethai oder ein Investoren-Spekulant ist, das ist eigentlich dann egal. Aber dass dieser Prozess halt immer noch läuft, das fand ich auch einfach für mich persönlich biografisch auch beeindruckend, weil diese Themen hatte ich persönlich Anfang der 90er schon, dass ich bin da schon irgendwo in ostdeutschen mittelgroßen Städten auch aus Wohnungen rausgeflogen, weil die saniert wurden, weil die dann in genau diese Logik vom Mietmarkt und Geld verdienen übernommen wurden. Der hat sich gemeldet, hat so eine Art Gesprächsangebot zu seinen Konditionen gemacht, aber also man hat schon auch gemerkt, dass er eigentlich nicht verstanden hat, was ein Hausprojekt ist, schon gar nicht, was ein queeres Tuntenhaus-Hausprojekt ist und hat das so ein bisschen also sozusagen auch nach seinen Regeln, also sozusagen die Mieter können dort wohnen bleiben und die Wohnungen werden einzeln nacheinander saniert oder so Angebote gemacht, um es so ein bisschen zu beruhigen, ist aber eigentlich auf das besonders Spezifische von so einem queeren Hausprojekt auch einfach gar nicht eingegangen. Und das war eigentlich auch ein Hinweis für mich darauf, dass es gut ist, dass so ein Objekt auch als Hausprojekt dem Markt entzogen wird und als solches sich selber auch entwickeln, also mit allen Konflikten, allen Chancen, sozusagen als Hausgemeinschaft die Sachen selber in die Hand nehmen kann und entscheiden kann, wie das dort genau vonstatten geht, das gemeinsame Wohnen und Leben. Das fand ich, das fand ich einen wichtigen Moment für mich. Gut, dass es jetzt so gekommen ist und gut, dass der verstanden hat, dass das sehr ungemütlich geworden wäre, hätte er jetzt darauf bestanden, weil er sowohl die lokale Politik als eben auch die Bewohnerin dagegen sich gehabt hätte.
Und es ist ja auch so, dass er jetzt letztendlich, gab es ja schon ein höheres Angebot in der Vergangenheit mal für die Übernahme des Eigentums sozusagen, dass er jetzt, glaube ich, weniger kriegt, oder?
Also mit Zahlen weiß ich das nicht so genau. Es ist mal versucht worden, das Haus einfach von Bewohnerinnenseite dem alten Eigentümer abzukaufen. Und wie genau, wie viel Geld hat er jetzt kriegt, da bin ich persönlich überfragt.
Aber schon, es ist auf jeden Fall... Was mich beeindruckt ist, ist auch das Signal, dass nämlich Kämpfe gewonnen werden können, wenn man ja alle Hebel in Bewegung setzt und vielleicht auch ja eine gute Kampagne fährt und ja, das ist doch ein Zeichen, oder?
Ja, es ist sicher einfach, liegt das auch einfach an der Bedeutung dieser kleinen Institution Tuntenhaus, dass eben so viele auch verstanden haben, also wenn das Ding weggeht, dann gehen noch ganz viele andere Sachen weg. Es steht natürlich auch für den Ruf von Berlin und für queere Szene und für einen Prenzlauer Berg, der eigentlich durchgentrifiziert ist, sozusagen. Es ist wie ein Leuchtturm, dieses Objekt. Da sind auch viele Leute draufgesprungen. Also natürlich irgendwie aus der Nachbarschaft, Theater und Kino um die Ecke, andere Hausprojekte, aber auch lokale Parteipolitik. Eigentlich zeigt das Tuntenhaus, dass wenn man zusammensteht, wir immer noch auch Dinge durchkriegen können. Und ja, es ist ein Kampf gewonnen worden. Es ist aber auch eine Kampagne gefahren worden in Zeiten von Social Media, einfach mit einem hervorragenden Insta-Auftritt, mit Telegram-Gruppen, mit Posts, mit Reposts. Also das ist einfach auch eine Öffentlichkeitskampagne, die professionell gefahren wurde. Und ich würde da vielleicht auch eher so einen Begriff wie Projektmanagement, so blöd das klingt, aber es ist da nicht nur ein revolutionärer Kampf um unsere Räume, in denen wir Politik machen, gekämpft worden, sondern es ist einfach auch richtig professionell dort als Zusammenhang aufgetreten worden. Und es ist einfach ein Problem gelöst worden. Nicht nur ein Kampf gewonnen, sondern auch einfach wie eine Aufgabenstellung kam mir das teilweise vor. Ein Problem ist gelöst worden gemeinsam. Und dafür müssen wir uns bei vielen, vielen, vielen Leuten auch bedanken, dass so viele an einem Strang gezogen haben. Also man kann das gar nicht oft genug sagen. Ohne die Unterstützung, ohne die vielfältige Unterstützung, wären wir auch einfach nichts gewesen. Nochmal an dieser Stelle vielen Dank an alle Beteiligten, auch intern, Einzelpersonen, die als Freundinnen, als Kooperationspartnerinnen uns zur Seite gestanden haben, aber auch Gruppen und der lokalen Politik, die uns da den Rücken gestärkt haben. Das Tuntenhaus wird weiter ein offener Ort für die Nachbarschaft und auch für ganz Berlin bleiben. Und ich freue mich, dass das so geklappt hat und dass es eine Zukunft gibt für queeres Wohnen in Berlin.
Danke, Falk, und alles Gute.
Ja, dann ciao.
Ciao. Ja, das war die 22. Folge des Charity-Podcasts. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr für den Podcast eine Bewertung hinterlasst oder einfach noch ein bisschen Geld ans Tuntenhaus spendet. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Unterstützung, auch von meiner Seite. Sehr schön, dass es mal gute Nachrichten gab und gibt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Euer Axel Steyer.